herzlich willkommen. Das Herzsutra ist, das steckt sozusagen in diesem Namen, das ist alles extrem komprimiert auf das total Wesentliche. Punkt. Und weil es aber so komprimiert ist, ist es so schwierig zu verstehen, wenn man den Hintergrund nicht hat. Ja, weil da ist eigentlich alles drin verpackt. Ja, also die ganze Psychologie ist drin verpackt. Der ganze Mahayana ist, oder ein Großteil des Mahayana ist drin verpackt und das Wesentliche ist drin verpackt. Und das Wesentliche ist, also ich fange nochmal an, aber als der Bodhisattva Avalokiteshvara das Paramita der Weisheit praktizierte, ja, alleine dieser Aspekt ist unglaublich eigentlich, ja, weil erstens kommt die Person Avalokiteshvara drin vor und die ist eine der maßgeblichen Mahabodhisattvas in ganz Asien, ja, als er nach China kam von Indien, gab es dann eine Geschlechtsumwandlung. Dann ist er Kuan Yin, ja, und dann ist er nach Japan, und wie heißt denn Japan, heißt da auch irgendwie anders, ist auch eine Frau, habe ich schon wieder vergessen, aber das ist die, also so wie bei uns halt Maria, die ja, genau, und er ist, und zum Beispiel der Dalai Lama ist, sagt, ist eine Reinkarnation von Avalokiteshvara, ja, in Tibet heißt der Chinresi. Das ist und alle, wenn man sozusagen diese alten Bilder mit dieser Gebetsmühle, ja, und die rezipitieren alle das Mantra von Chinresi, von Avalokiteshvara. Das ist die Praxis für alle Laien in Japan, in China, Tibet gewesen. Ja, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Und dann haben sie meistens noch eine Mala dabei und dann geht es tuk, 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 tuk. Also das ist, und dieser Text, das habe ich das letzte Mal, glaube ich, auch gesagt, ist von einem chinesischen Pilger, davor war das ein Text von Hunderten, ja, und dieser chinesische Pilger hat diese Geschichte ernst genommen, dass Avalokiteshvara das Gelübde abgelegt hat, dass er allen Wesen hilft, wenn sie in Not sind. Man muss sich nur an ihn erinnern. Und er hat diese, ich weiß nicht, wie viele Jahre der da unterwegs war, von China über die Seitenstraße nach Nordindien, hat dort ganz viele Texte eingesammelt und wieder zurück. Und hat immer diesen Text mit dabei gehabt als Schutztext. Ja, das ist sozusagen auch nochmal eine Komponente, die bei uns in der westlichen Rezeption eigentlich untergeht, aber eigentlich ist es ein Schutztext, weil nämlich dieses Mantra hinten ist ein Schutzmantra. Gate, gate, para, gate, para, sam, gate, bodhi, sava. Oder soha eigentlich. Und die Mantren bündeln sozusagen, also nochmal die ganze Essenz, bündeln sie nochmal. Ja, also, und wenn ich nur das Mantra sage, habe ich alles zusammen und die ganze Kraft, die da drin steckt, mit dabei. Und er hat dann davon berichtet, hat also eine eigene Übersetzung gemacht, irgendwas mit 600, glaube ich, unsere Zeitrechnung, und hat dann berichtet, wie dieser Text ihn beschützt hat. Vor Unwetter, vor irgendwelchen Wegelagern, was auch immer, ja. Und ab dem Zeitpunkt ist dieser Text in ganz China total populär geworden. Also so entstehen Moden, könnte man sagen, oder so, ja. Aber der war einfach so davon begeistert. Und ja.
Wie hat der
geheißen? Muss ich nachschauen. Vielleicht habe ich ihn hier. Ja, hier habe ich ihn bestimmt. Ich glaube, die Brajaparamita-Sachen habe ich schon wieder weg. Die sind schon wieder eingemottet worden. Yuan Sang hieß der, 602 bis 664. Und seine Reise nach Indien waren 629 bis 645. Und 657 ist er von Indien nach China zurückgekommen. Ja? Und davor gab es schon Übersetzungen des Herzsutra auf Chinesisch, aber die waren halt einer von vielen, hatte nicht sozusagen diese Popularität. Und dieser Text ist so populär, dass also in buddhistischen Haushalten ist es oft üblich, dass man so einen kleinen Schrein hat. Ja? Und dort haben sie dann diesen Text, weil dieser Text so powerhaft ist. Ja? Also es ist so dann so ein bisschen magisch. Aber ich glaube, ich habe auch einen. Aber glaube ich, wie wir sind. Jetzt kommt es raus. Nee, das ist er, glaube ich, nicht. Nee, das ist ein anderer Aberglaube. Das ist die Nachbarabteilung. Aber ich habe einen. In irgendeiner Tasche habe ich auf jeden Fall einen. Nicht hier. Die werden nämlich in den Tempeln verkauft in Japan. Ja, da gibt es sozusagen vor jedem Tempel gibt's so einen Riesenstand. Die Tempel sind ja alle Familienbusiness. Und die leben davon, dass sie diese kleinen Glücksbringer verkaufen sozusagen. Ja, und das hier ist einer, da kann man hier einen Wunsch draufschreiben. Dann steckt man den hier rein und der wirkt dann ein Jahr. Und nach einem Jahr muss man ihn erneuern, muss man ein neues Ding kaufen. So macht so, genau, gutes Geschäft, oder?
2 Monate hast du.
Ungefähr. Also, da dachte ich auch, ist aber witzig. Talisman mit Ablaufdatum, mit Haltbarkeitsdatum. Ja, und bei den Zen-Tempeln, also es gibt ja ganz viele verschiedene buddhistische Traditionen, und bei den Zen-Tempeln findest du immer dieses Prajnaparamita, also das Herz-Sutra.
Auf Japanisch.
Auf Japanisch und ganz klein, ja, und so groß wie das, und das legst du dann auf deinen kleinen Hausaltar. Also, und die Leute, das ist reine Magie eigentlich, weil die haben überhaupt kein Verständnis von dem Text, ja, weil die sich überhaupt nicht auskennen eigentlich, ja. Aber die wissen, dieser Text ist so machtvoll, dass ich den da hinlege. Zack. Also, verrückt, oder? Und das war nur der erste Satz, ja. Dann geht es weiter. Also, und die Idee hier ist, das war eigentlich mein heutiges Thema, aber dann werde ich wahrscheinlich nie dazu kommen. Paramita der Weisheit ist Prajna Paramita. Prajna ist die Weisheit, Paramita ist das, was mich zum anderen Ufer bringt oder was mich zum anderen Ufer gebracht hat. Ja? Und es gibt insgesamt 6 Paramita. Das ist nämlich eigentlich wichtig, um auch diesen Text sozusagen den Hintergrund zu verstehen. Und da habe ich jetzt natürlich alle 6, damit ihr da mitlesen könnt. Ja, danke. Und dieser riesige Textkorpus, was ich das letzte Mal oder vorletzte Mal oder wann auch immer erwähnt habe, ja, also es gibt ja ganz viele Prajnaparamita-Texte, die sind geordnet nach Umfang. Und das hier ist eine Perfection of Wisdom in 8000 Lines, also 8000
Zeilen,
genau. Ja, und da gibt es dann mit 100.000 Zeilen und so. Und das ist eine der kürzesten, also das Herz-Sutra. Und das wird täglich in japanischen Zen-Tempeln rezitiert. Also mehrmals sogar. Bei jedem Block, also wenn man sozusagen so ein intensives Sesshin macht, Retreat macht, vor jedem Meditationsblock, also es gibt ja 4 Blöcke, also vorm Frühstück, Vormittag, Nachmittag, Abend, und in der Regel ist immer eine halbe Stunde der erste Teil des Blocks ist eine halbe Stunde Rezitation, und da ist das Herz-Sutra immer dabei, auf Sino-Japanisch, und Und es gibt jetzt diese 6 Paramita, ja, Großzügigkeit, ethisches Handeln, Geduld, Energie, Konzentration und Weisheit. Und das kennen wir eigentlich alle schon. Aber die 6 Paramita, das ist sozusagen der, also das, die Standardqualitäten, die es gilt, im Mahayana zu entwickeln. So. Und diese 6 Qualitäten kann man jetzt nochmal einteilen in hilfreiche Mittel. Das sind die ersten 5. Großzügigkeit, ethisches Handeln, Geduld, Energie, Konzentration. Das ist ganz gut. Das macht sozusagen einfach ein besseres Leben. Und der zweite Teil ist die Weisheit. Und Erwachen entsteht nur durch die Weisheit. Deswegen heißen die ganzen Texte Prajnaparamita-Texte. Aber die Weisheit ist nicht zu trennen von den anderen Aspekten. Sprich, ich sage mal im Größeren könnte man sagen Ethik. Ja? Das gehört beides zusammen. Das ist der wesentliche Punkt. Weil wenn man nur diesen Text hier oberflächlich liest, dann könnte man meinen, geht nur um Weisheit und Ethik ist vollkommen wurscht. Ist es aber nicht. Und in den Texten, und das ist jetzt das Interessante beim Zen, die fokussieren immer auf Weisheit und sagen, Karma gibt es nicht, ist nur ein Konzept. Meditation gibt es nicht, ist nur ein Konzept. Zeit gibt es nicht, ist nur ein Konzept. Alles sind nur Konzepte. Ja, und im nächsten Satz sagen sie, und trotzdem ist Karma wichtig. Und trotzdem ist Paramita wichtig. Ja, ohne Paramitas keine Weisheit. Also das muss man sozusagen zusammendenken. Das ist die Paradoxie. Ja, und ja, und das ist, also diese ersten, also der Dalai Lama sagt immer, die ersten 5 ist Mitgefühl. Und das zweite ist die Weisheit. Und sein Bild ist der Vogel mit 2 Schwingen. Und ein Vogel kann nur mit 2 Flügeln fliegen, nicht mit einem. Das ist die Idee dahinter. Und das ist wesentlich, weil die Gefahr bei der Verkürzung ist, dass man einfach in die falsche Richtung abbiegt, ja, und dann einfach sehr komisch wird. Und das steckt alles eigentlich in dem ersten Satz schon drin, ja, wenn da heißt, als der Bodhisattva Avalokiteshvara mit Gefühl, bing, 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 das Paramita der Weisheit, bing, 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 praktizierte. Das heißt, eigentlich steckt da drin, Mitgefühl und Weisheit wird gemeinsam praktiziert. So, und was passiert dann? Dann sah er klar, und das ist die Einsicht. Er hat nicht drüber nachgedacht oder fantasiert oder logisch hergeleitet, sondern er sah es. Ja, er hat in sich geruht, hat diese Paramitas, also das Paramita der Weisheit praktiziert und dann auf einmal sieht er es. Einsicht. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht Erkenntnis, sondern Einsicht. Also wirklich sehen, ja, so wie wir betrachten. Das ist der wesentliche Punkt. Dass die 5 Skanda, und die 5 Skanda ist wieder ein Konzept, das kennen wir auch schon, ja, wo einfach sämtliche Erfahrungen in diese 5 Kategorien eingeordnet werden und die Essenz ist, es verändert sich permanent. Wir sind permanent im Prozess. Ja. Das ist, führt dann zum Flow. Also wenn dann die Chinesen dazukommen, dann haben wir den Flow. Also das Dao oder Wu-Wai. Ja? Und was sah er bei den Skandas? Dass sie leer sind. Wovon leer? Von eigenem ständigem Sein. Dass sie sozusagen kleine Dinger sind? Nein, sind sie nicht. Sie sind ein permanenter Prozess. Es gibt überhaupt keine Trennung zwischen diesen einzelnen Aspekten. Deswegen leer. Ja? Und dadurch, durch diese Einsicht, überwand er das Leid. Das ist sozusagen diese befreiende Einsicht, zu sehen, dass es nichts Fixes gibt. Das war's. Mehr geht eigentlich nicht. Und alles, was dann kommt, ist sozusagen Wiederholung. Deswegen Herz-Sutra. Deswegen die Essenz. Mehr kann man eigentlich darüber nicht sagen. Das ist das Wahnsinnige. Aber wenn du das einfach so liest und keine Ahnung hast, dann ist das Chinesisch. Du verstehst überhaupt nicht, was damit gemeint ist oder was soll das oder irgendwie. Ja, und dann geht es weiter. Und dann kommt der berühmteste Satz eigentlich, ja, also Shariputra, an den richtet er sich. Form ist nicht verschieden von Shunyata, also Shunyata-Leerheit. Alles, was wir wahrnehmen, also das Skanda-Form, ist nicht verschieden von Leerheit. Also es gibt keinen Extra-Bereich, den wir betreten müssten. Es gibt kein Absolutes irgendwo. Es gibt keine Einheit irgendwo. Nein, es ist alles im Hier und Jetzt da. Alles, was ich hier sehe, ist Teil der Leerheit. Ist nicht getrennt von mir. Wenn ich diesen Baum sehe, der ist leer. Ist nicht getrennt als Baum. Baum ist nur meine Kategorie, die ich drauf projiziere. Aber eigentlich sind wir nicht getrennt voneinander. Das ist damit gemeint. Ja, und dann, und der Umkehrschluss ist genau der gleiche. Wenn er sagt, Leerheit, Shunyata, ist nicht verschieden von Form. Ja, das ist nicht trennbar.
Er hat ein gutes Beispiel, darf ich kurz vorlesen?
Ja, bitte.
Das Glas muss, um leer zu sein, da sein.
Okay. Geht auch.
Okay.
Ja.
Er übersetzt das übrigens dann seit 2014 nicht mehr Form und Leere, sondern das ist Form ist Leerheit und er übersetzt es später, dieser Körper selbst ist Leerheit und Leerheit selbst ist dieser Körper. Er hat seit 2014, wurde das im Plan Village auch anders zitiert dann.
Er beschreibt nicht mehr Form, meinst du, ja, sondern Körper.
Er hat es anders übersetzt und hat offensichtlich das noch einmal für sich sozusagen revidiert.
Ja, also der Pali-Begriff ist Kaya. Und Kaya ist also die körperliche Welt eigentlich, weil es unterscheidet also zwischen den körperlichen Phänomenen und den geistigen Phänomenen und die anderen vier Skandas ist alles, was wir sozusagen also im Kopf haben oder was wir also was nicht körperlich ist, nicht körperlich sozusagen, ja, also Wahrnehmung, also Sanya. Vedana ist diese spontane Reaktion, angenehm, unangenehm, neutral. Dann Shankara sind die Geistesformationen, was sich dann drauf aufbaut, will ich haben, Gier, will ich nicht haben, tittittittim. Und der vierte ist Bewusstsein. Vinaya. Ja, also das sind, und ja, also der entscheidende Punkt ist, man, also jetzt in diesem Ding, also expliziert er Form oder Körperlichkeit oder wie auch immer. Ja, und dann kommt die kurze Variante. Form oder Körperlichkeit ist Shunyata. Shunyata ist Form. Ja, und das ist, das habe ich glaube ich das letzte Mal schon gesagt, von christlichen Theologen, die machen dann wieder zwei Dinge draus. Die machen dann das Absolute und das Nicht-Absolute. Ja? Und dann denke ich mir, da haben sie es irgendwie nicht so ganz verstanden. Da sind sie in ihrem eigenen Raster gefangen und es gibt keine Trennung. Es gibt nichts Absolutes irgendwo auf irgendeinem Stern oder keine Ahnung wo oder auf irgendeiner Wolke. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Und dann kommt sozusagen, eigentlich müsste man diesen Absatz jetzt mit allen fünf Skandas durchgehen. Es kommt aber nur eine Zusammenfassung. Das heißt, genauso verhält es sich mit Vedana, also spontane Reaktion, mit Wahrnehmung und hier habe ich gestaltende Faktoren, also Shankara, also Geistesfaktoren, sagt Jnana Bhunika, und Sinnesbewusstsein. Ja? Also alles, was wir erfahren, ist Leerheit. Punkt. Es gibt nicht mehr und es gibt nicht weniger. Und das ist aber im Pali-Kanon steht das genauso drin, ja? Wenn er sagt Anatta, nicht ich. Das ist sozusagen eine der drei Essentials. Ist nichts anderes. Also, das ist, ja, also hier schreibt er ja nochmal, ja, Shariputra, alle Phänomene sind durch Shunyata charakterisiert. Das ist jetzt eigentlich nicht richtig übersetzt, müsste ich mal sagen. Muss ich dem Übersetzer ein bisschen auf die Finger hauen. Patsch. Aber man merkt, dass Sprache ist, man kriegt das nicht immer richtig sprachlich hin. Das ist sozusagen, weil, ja, und ich habe ja da noch die chinesischen Schriftzeichen, ja, das sind ja nur 4 Wörter eigentlich. Ja, und ein chinesisches Schriftzeichen kann ein Hauptwort sein oder es kann auch ein Verb sein. Ja, das kommt auf den Zusammenhang drauf an. Ja, also da hast du irre viel Möglichkeiten, weil das ist ein ganz anderes Denksystem. Ja, und dann kommt, weder existieren sie, also die Phänomene als abgetrennte Dinger, obwohl wir sie ja wahrnehmen, aber eigentlich existieren sie nicht. Das heißt, wahrnehmen tun wir sie als existent, aber wenn wir darüber reflektieren, ist es ja sozusagen leer, also nicht getrennt. Ja, und es steht dann hier, weder existieren sie, noch vergehen sie. Weil Vergehen ist Zeit. Und wenn es die Zeit gar nicht gibt, sondern wenn es auch das nur ein Konzept ist, was soll da vergehen? Wenn es nur den Augenblick gibt, eigentlich. Ja, weder sind sie unrein noch rein. Ja, jetzt geht er so Lieblingskategorien von Buddhisten durch. Ja, die unterscheiden rein, unrein. Aber auch das sind nur Konzepte. Ja, sie werden nicht mehr und nicht weniger. Das bezieht sich jetzt auf den Verdienst. Manche Buddhisten glauben, wenn ich besonders viel Gutes tue, dann kriege ich sozusagen viel Verdienst, habe ein dickes Karma-Konto und beim nächsten Leben habe ich ein super Wiedergeburt. Ist aber auch nur ein Konzept. Und trotzdem ist das Konzept hilfreich für Alltag, aber man muss wissen, es ist nur ein Konzept. Ja, und das steckt hier in diesem Ding drin. Unrein noch rein. Also unsere Unterscheidung zwischen gut und schlecht, zwischen hell und dunkel, zwischen was weiß ich, ist alles nur kognitiv, ist unsere Projektion nach außen. Und trotzdem ist es wichtig im Alltag, weil wir nur mithilfe dieser Konzepte überleben können. Ja? Aber eigentlich sind sie leer oder, ja, sie werden nicht mehr. Daher gibt es in Shunyata keine Form, kein Gefühl, keine Wahrnehmung, keine gestaltete Wahrnehmung. Dann geht er die Liste nochmal durch. No, na. Also. Und bei diesen Texten ist halt so, also wie du ja auch sagst, die haben so eine Tiefe, dass niemand sie beim ersten Mal oder wenn er sie 10-mal gelesen hat, versteht. Sondern du musst jahrelang drauf herumkauen. Und deswegen ist, also im tibetischen Buddhismus auf jeden Fall so, im Pali-Kanon bin ich mir unsicher, also im Theravada bin ich mir unsicher, aber die Idee, dass man die Texte auswendig lernt, ist deswegen unter anderem so, weil man hat es dann im Kopf und man kann dann wie eine Kuh auf Gras immer wieder drauf rumkauen und mit dem drauf rumkauen entsteht die Tiefe, entsteht das Verständnis. Und das Verständnis ist ein plötzliches Aufleuchten eigentlich. Ja, du kannst es nicht herstellen. Das passiert auf einmal. Ja, du sitzt auf der Toilette und auf einmal, puff, ja genau, tschack. Ja, oder du stehst unter der Dusche, singst irgendwas vor dich her und auf einmal, ah ja, genau, buff. So, und dann verändert sich deine ganze Perspektive auf einmal in diesem Moment und sie bleibt verändert, wenn es eine wirklich tiefe Erfahrung war. Das ist das Interessante, aber das Vorkauen, ja, ist Voraussetzung dafür. Nicht immer, aber zum Beispiel bei dem 6. Patriarchen war es so, der hat das, der war vollkommen ungebildet, ja, hat Holz gesammelt, kam dann mit so einem dicken Holzding da auf dem Rücken ins Dorf und da hat ein Mönch hat das Diamant-Sutra, das ist ein anderer Prajnaparamita-Text, rezitiert. Genau, gibt es auch eins. Ja. Auch ein neues. Okay, ich habe sozusagen noch die Variante von 88. Und dieser Mönch rezitiert das und der Huineng, heißt der 6. Patriarch, kommt da vorbei und hört einen Teil, also eine kleine Sequenz nur. Und in dem Augenblick, wuff. Ja, und dann organisiert er das mit seiner Mutter, dass er jetzt, also, und dann fragt er also diesen Mönch, wo man diesen Text denn studieren kann und bei wem und so. Und dann sagt er, ja, bei dem fünften Patriarchen da, zweiter Berg links und dann fünfter Berg rechts oder so, irgendwo. Und dann geht der Huineng dahin und, ja, und wird sein Nachfolger. Also das sind so Dinge und das ist alles, also ich nenne es jetzt nicht historisch, sondern es sind Lehrgeschichten. Ja, wir im Westen machen immer so Historie draus, als ob sozusagen der wirklich das so gesagt hat und so, ja, weiß ja niemand. Aber man muss es als Lehrgeschichte sehen und den tieferen Sinn sehen. Und der tiefere Sinn dabei ist, er war, obwohl es so eine extreme Gelehrsamkeit im Buddhismus gibt, ja, war der Huineng ein Analphabet, wird gesagt. Aber die Idee dahinter ist, dass wir müssen nicht diese 1000 Texte studieren, um zu erwachen. Und deswegen nennt sich das Zen-Buddhismus die Tradition außerhalb der Schriften. Die Übertragung geht von Herz zu Herz. Sinn. Oder anders übersetzt, von Geist zu Geist. Da kann man jetzt verschieden übersetzen. Also ich finde, von Herz zu Herz finde ich gut. Ja? Das heißt, es geht um Beziehung. Und der Lehrer versucht sozusagen, dir zu helfen, auf den Punkt zu bekommen. Das ist so eine Begleitung. Weil das ist ja das nächste Konzept, kennen wir eigentlich auch schon, Buddha-Natur. Der Lehrer kann dir überhaupt nichts beibringen, weil du schon alles hast. Hallo? Ja? Nur du bist so in deinen Dingern verstrickt, dass du es nicht mitkriegst, was für ein Diamant du in dir mit herumträgst die ganze Zeit. Ja, du bist so mit irgendwelchen Anerkennungsdingern beschäftigt, so mit irgendwelchen Sachen, die du unbedingt haben musst und keine Ahnung, und kriegst eigentlich nicht mit, dass alles schon da ist. Und der Lehrer versucht nur darauf hinzuweisen, der Weg führt nach innen und nicht nach außen. Und das heißt dann immer Karma, ja? Dann sozusagen die Handlungen davor sind die Bedingung, dass dann jemand entweder das versteht oder nicht versteht. Und dann sagt man, ja, du hast das Karma, dass du es verstanden hast, und die anderen 100 Leute, die das Gleiche gehört haben, haben es halt nicht verstanden, weil die andere Biografie haben oder anderes Karma oder wie auch immer. Das ist auch ein nettes Konzept, aber vom psychologischen Prozess ist es so, man kann einen Text 100-mal lesen und sich denken, ich habe noch nicht so richtig den Punkt verstanden. Und beim 101. Mal, oder buddhistisch gesagt 108, das ist die magische Zahl im Buddhismus, beim 108. Mal macht es einen Klick. Ja, also theoretisch. Ja, also das ist, und deswegen ist es spannend, diese kurzen Texte, wie gesagt, immer darauf herumzukauen. Man muss nicht diese langen, ausführlichen Sachen, kann man auch, wenn man das mag, aber die kurzen Texte und ja, das ist
die Essenz eigentlich.
Ja, ist die Essenz, deswegen Herzsutra.
Das habe ich auch erst jetzt verstanden, warum es Herzsutra heißt.
Ja, das ist was? Lass mal so stehen. Oh, wir sind sowieso schon über die Zeit. Okay, danke.